Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallöchen, hallöchen. Wir haben es doch noch geschafft, oder sagen wir mal so, ich habe es heute noch geschafft.
Ja, du hast dich leicht verspätet, aber das war ja nicht das Schlimmste.
Nee. Aber ja, es gab ja Gutes und Schlimmes heute, also von daher hält sich die Waage. So soll es ja sein.
Nachdem dein Mac Mini mal wieder kurz...
Oh, komm, hör eben, ja, das hat mir echt noch... wir hatten ja letztes Woche so ein heftiges Gewitter, ja, das fing ja, glaube ich, während der Aufnahme an. War letzte Woche, oder?
Das war letzte Woche.
Oder war es vorletzte Woche? Vorletzte Woche schon.
Nee, letzte Woche war das Gewitter.
Ja, und ich war die Aufnahme. Genau. Also da war ja alles noch okay, aber das richtig heftig wurde es ja nach der Aufnahme dann mit dem Gewitter. Wir hatten abgeschlossen und dann ging es ja hier lustig nochmal weiter und ich glaube, tags drauf hatten wir hier auch nochmal eins. Und mir hat es ja hier ein großes Netzteil zerschossen. Das war kaputt und ansonsten war eigentlich alles in Ordnung. Und heute mache ich den Mini an. Ich hatte den jetzt die ganze Woche nicht an. Ich mache den Mini an und der Bildschirm ist schwarz geblieben. Also du hast gesehen, er kriegt ein Signal, weil der Monitor hat ja hier die LED-Betriebszustände, die er dir anzeigt, hier kein Signal, Standby-Signal etc. Hat eigentlich Signal, ja, nach dem Boot. Ja, der Mini hat ja auch hier ganz normal gebootet, LED war an etc., aber der Bildschirm blieb schwarz. Und nach knapp einer Minute hat der Monitor gesagt, kein Signal und ging in Standby. Und ich so, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Aber, ja, mit Hammer und gut zureden, hat er dann doch wieder arbeiten wollen, ja.
Ich wollte sagen, mit Hammer und Sichel, aber das war was anderes.
Ja, mit Hammer und Meißel wollte ich eben schon sagen, aber einmal mit dem Hammer so in die Mitte und dann passt das.
Ja.
Nee, aber wie du auch vor der Aufnahme gesagt hast, ich müsste mir vielleicht doch mal einen Backup-Plan für meine Hardware überlegen.
Aber das sage ich ja schon immer.
Ja, ich weiß.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das sage.
Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Früher hatte ich ja gerade mit dem MacBook ja dann quasi zwei Systeme. Ja. Du konntest dann oder hättest ausweichen können. Ja. Mittlerweile habe ich ja nur noch einen Mac Mini. Okay, meine Frau hat ihr MacBook Air noch, aber das will ich eigentlich ungern dann beschlagnahmen, um hier meine Podcast-Aufnahme machen zu können. Also es muss auf jeden Fall was her, ja, definitiv.
Ja, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für einen neuen Mac, das ist natürlich die große Frage, aber dazu kommen wir später in der Sendung.
Ich wollte es gerade sagen, okay, dann kommen wir später dazu, gut.
Genau, ich wollte das fast jetzt nicht sofort aufmachen, weil wir haben noch so ein paar kleine Themen, die jetzt nicht unbedingt zur Keynote gehören oder zur WWDC gehören. Eine kleine Neuigkeit zur IFA 2020, also das IFA Special Event oder die Special Edition, wie sie ja liebevoll genannt wird. Die hat einen Aussteller verloren, der eigentlich schon zugesagt hat und jetzt abgesprungen ist, nämlich die Firma Samsung wird dort nicht erscheinen. Ja, das ist nach meiner Meinung eines der wichtigsten Aussteller. In den letzten Jahren waren sie immer mit sehr viel aktuellen Produkten am Start und haben noch sehr viel dort erstmals vorgestellt. Das wird dieses Jahr auf keinen Fall stattfinden, da Samsung nicht teilnimmt. Das betrifft das komplette Produktportfolio, also von der Waschmaschine bis zur Mikrowelle, bis zum Smartphone. Also Samsung wird komplett dort als Marke nicht in Erscheinung treten. Tja.
Jo.
Ich glaube, wenn jetzt noch ein paar mehr abspringen, dann wird das ein sehr traugiges Event, sagen wir es mal ganz vorsichtig.
Könnte passieren, ja.
Ja.
Aber das ist das Los, denke ich mal, generell dieses Jahr. Die ganzen Veranstaltungen, und das betrifft ja jetzt nicht nur die Messen, sondern generell, ja, wirklich alles, was an Veranstaltungen Messen war. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann im November ist, wenn eigentlich ja auch die Karnevalssaison quasi wieder startet, ja. Beziehungsweise wann macht es mal eine Pause? Im Hintergrund wird ja eigentlich das ganze Jahr gearbeitet. Aber ich denke mal, denen geht für nächstes Jahr schon ein bisschen so die Muffe, ja. Allerdings auch zu Recht, weil die Frage ist echt, wie wird sich das halt mit Corona noch entwickeln, ja. Man hat ja leider jetzt gerade auch wieder gesehen, wie schnell das gehen kann. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal das kurz angesprochen, gerade in Bezug, was wir jetzt ja mit Tönnies hier hatten und mit anderen ja auch leider in den letzten Wochen. Da sieht man, wie schnell das gehen kann. Klar sagt man wieder eine Branche und wie da die Zustände sind etc., aber ja, sowas kann ratzfatz gehen, ja. Von daher mal gespannt, ja.
Ja.
Auch was, ja. Was an, an überhaupt an Veranstaltungen dieses Jahr noch gemacht werden darf. Ja, Großveranstaltungen, ich glaube, ja, war ja sowieso angedacht, irgendwie frühestens ab November wieder. Ich bin mal gespannt, ob da ein Go kommt.
Ja, bin ich auch gespannt. Und man sieht ja auch an den verschiedenen Maßnahmen, die im Moment eingeleitet werden, speziell zum Beispiel, was mir gerade einfällt, auf den norddeutschen Inseln, da wird jetzt in einigen Freibereichen, also speziell in den Haupteinkaufsstraßen, auf vielen Inseln sind es nur ein oder zwei Straßen, aber da ist das Gedränge so groß, dass da auch eine generelle Maskenpflicht herrscht und nicht nur in den Läden, sondern auch schon in den Außenbereichen, hätte ich bald gesagt, also unter freiem Himmel haben sie da teilweise eine Maskenpflicht erhoben. Und ich finde es ist jetzt auch, ich finde es ja gut, dass jetzt auch nicht nur temporär, sondern auch punktuell entschieden wird, wo welche Maßnahmen greifen. Und ich denke, nur so kommt man auch vernünftig durch diese Krise, dass man halt situationsbezogen reagiert.
Ja. Ja, wobei es wird ja die ganze Zeit schon empfohlen, überall da, wo der Abstand von 1,5 Meter nicht angehalten werden kann, sollte man eine Maske tragen.
Ja. Ja.
Und das hat sich ja nicht nur bezogen auf, keine Ahnung, ja, beim Einkaufen, ja, oder etc., ja, Arzt, Apotheke und so weiter, sondern es hieß ja generell, ja, wo kein Abstand gehalten werden kann, bitte Maske tragen. Von daher, ja. Aber da muss man auch wieder sagen, ab und zu sieht man ja auch Leute, die sie unter der Nase tragen, ja. Heute habe ich auch gerade wieder gesehen, als wir unterwegs waren, dass Leute ohne irgendwo reingehen. Von daher, ja, was willst du machen, außer die Leute darauf hinweisen?
Ja, mehr kann man nicht tun. Ja. Oder sie dann einfach aus dem Laden verweisen, als wenn ich jetzt einen Laden hätte.
Wenn die Leute dann auch darauf reagieren?
Ja gut, ich kann ja denjenigen Hausverbot erteilen, wenn er nicht die Maske aufsetzt oder sich weigert, dann kann ich ja sagen, dann verlassen Sie bitte das Geschäft, fertig. Da würde ich ganz hart durchgreifen, ehrlich gesagt. Ja. Gut, aber lass uns trotzdem von Corona Abstand halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Und lass uns versuchen, so ein bisschen in die Apple-Thematik einzusteigen oder in die Apple-Themen einzusteigen. Da gibt es trotz der WWDC jetzt noch zwei kleine Themen, die ich ja noch einbauen wollte. Apple hat jetzt ein Thunderbolt 3 Pro Kabel im Sortiment, was man einzeln erwerben kann. Und es erinnert vom Design stark an die mitgelieferten Kabel, die beim aktuellen Mac Pro dabei sind. Also dieses klassische, in Anführungsstrichen klassische, geflochtene Gewebe, was sich als Isolierung um das Kabel befindet. Ich glaube, man sagt gesleeved, sagt man neudeutsch dazu, Nylon ummanteltes Kabel. Also sie haben sich stark an dieses mitgelieferte Mac Pro Kabel orientiert. Hier handelt es sich um ein Thunderbolt 3 Kabel 2 Meter. Das ist ein Full-Featured Kabel, also das, was alle gängigen Funktionen und alle Standards unterstützt, die Thunderbolt 3 derzeit hergibt. Deswegen ist wohl auch dieser hohe Preis zu erklären, in Anführungsstrichen. Das Ding liegt nämlich 2 Meter bei 150 Euro. Das klingt jetzt erstmal extrem viel, ist auch viel, gebe ich zu, aber wenn man dieses Kabel vergleicht und sich ein Kabel mit gleichen Funktionen bei Third-Party-Anbietern raussucht, liegt man auch schon bei 99 bis 119 Euro, je nach Anbieter. Ich habe da so einen ganz günstigen gefunden, in Anführungsstrichen, der lag bei 77 Euro. Dem würde ich aber allerdings auch nicht so viel zutrauen vom Branding her. Wie gesagt, wenn man sich umguckt bei OWC oder bei Belkin, da liegt man, wie gesagt, bei zwischen 99 und 119 Euro mit den gleichen Funktionen und mit den gleichen unterstützten Standards. Also da kommt wieder der Faktor dazu, Thunderbolt 3 Kabel ist nicht gleich Thunderbolt 3 Kabel. Und von daher sollte man da wirklich nicht Birnen mit Äpfel vergleichen, sondern genau nachschauen. So, und wir hatten vor ein paar Folgen über die 8 Terabyte Samsung SSD gesprochen, dass die irgendwo mal kurzzeitig gelistet war. Und mittlerweile ist sie auf dem Markt verfügbar und ist bei Amazon gelistet. Das nur so als kleiner Nachtrag. Das Ding ist jetzt dort verfügbar. Das ist die 870 QVO. Das ist das Nachfolgemodell von der 860er und ist sozusagen so die Brot- und Butterlinie von Samsung. Das ist so eine Standard-SATA-Platte. Liegt so in den 530 MB-Kategorie, in der 530 MB-Kategorie, was die Datenübertragung angeht pro Sekunde. Mhm. Und die 8 Terabyte liegt bei 826 €, was ja auch schon so vermutet worden ist. Damals hatten wir einen circa Preis von 900 € vermutet. Also mit 826 € im Prinzip für die 8 Terabyte SSD ein Schnäppchen, hätte ich bald gesagt. Überleg mal, was das Ding, wenn es das gegeben hätte, vor ein paar Jahren gekostet hätte. Wenn man das umrechnet, was damals so Stand der Dinge war, da hast du teilweise für eine 2 Terabyte 800 € hingelegt.
Ja.
Also hat sich schon viel, viel getan in dem Bereich. Muss man dazu sagen. Ja, allerdings würde ich mir da eher 2 Vierer kaufen, ist rechnerisch etwas günstiger. Gut, und dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu iOS 14, obwohl wir das ja erst letzte Woche behandelt haben. Aber da gab es eine interessante Geschichte. Da hat sich ein Interface-Designer gemeldet. Hast du das mitbekommen?
Ich weiß jetzt nicht genau, was du...
Also da hat ein Interface-Designer, der nachweislich 2014 ein Interface designt hat, was verblüffend Ähnlichkeiten hat mit dem aktuellen Widget-Design von iOS 14. Und wenn man sich dieses Video, wir verlinken das Video in den Shownotes, wenn man sich dieses Video nicht so komplett konzentriert anguckt und auf die Feinheiten achtet, würde man denken, der hat da eine iOS 14 Beta und nicht sein selbst entwickeltes Interface. Und er hat sich via Tweet gemeldet und hat geschrieben, oh, das ist aber schön, dass Apple es nach 6 Jahren schafft, meine Designstudie oder mein Interface-Design zu übernehmen. Und bis jetzt gibt es, glaube ich, noch keine aktuelle Reaktion von Apple auf das Ganze. Er hat damals wohl auch schon mal mit Microsoft Kontakt aufgenommen bezüglich diesem Kacheldesign und Microsoft hat ihn auch dazu eingeladen, weil er auch schon Microsoft einige Ideen vorgeschlagen hatte, wie man dieses Kacheldesign beim damaligen Betriebssystem für die Smartphones, was Microsoft ja damals noch am Start hatte oder was damals noch aktuell war. Da gab es wohl auch schon irgendwo Berührungspunkte mit Microsoft und er hat mitgeteilt, dass Microsoft ihn wenigstens eingeladen hat, um dass er seine Inspiration oder seine Ideen da vorträgt. Von Apple kam damals keine Reaktion und was man so rauslesen konnte, es gab bis heute auch keine Reaktion von Apple auf dieses auf diesen Tweet und auf diese Verlinkung und auf sein Video. Ich bin gespannt, was Apple dazu sagt, ob es da überhaupt was zu gibt, ob Apple ihn da irgendwie bezahlt in irgendeiner Weise oder es abstreitet, dass sie sich da inspirieren lassen haben. Also es ist ja schon mehr als Inspiration. Also wenn dieses Video wirklich aus dem Jahr stammt, wo ich von ausgehe, kann man ja alles nachweisen, dann ist das schon extrem dreist kopiert.
Ja, mal gucken. Also ich denke nicht, dass Apple darauf irgendwie reagieren wird.
Denke ich nicht. Es kommt darauf an, wie viele Wellen das Ganze noch schlägt.
Ja, okay. Stimme ich zu. Ja, sollte das irgendwie noch abgehen oder abheben, das ganze Thema, okay. Aber ansonsten sehe ich da nicht, dass da irgendwas...
Es ist ja der Klassiker bei Apple, je mehr das Ganze Relevanz in der Öffentlichkeit einnimmt, je eher reagieren sie auf gewisse Dinge. Mhm. Ja. Ja, gut. Dann lass uns die letzten beiden wichtigsten Themen nach meiner Meinung von der letzten Keynote durchgehen. Das sind ja im Endeffekt noch Apple Silicon und das neue macOS 11. Es heißt wirklich 11. Konnte man jetzt ja rauslesen und auch an den Screenshots, die man gesehen hat, oder besser gesagt an den Videos, die man sehen konnte auf der Keynote. Wenn man da mal auf Standbild gedrückt hat, dann hat man gesehen, dass dort macOS 11 drin steht. Also sie sind also eine ganz große, sind weit nach oben gegangen mit der Versionierung. Und wenn man sich anguckt, was dahinter steht, mit Recht, macht es auch Sinn, würde ich sagen.
11? Ja, laut Apple ja eigentlich seit macOS 10 die größte Änderung bzw. Neuheiten jetzt in macOS. Von daher denke ich mal, ist die 11 berechtigt. Ja. Vor allem, man sieht es ja auch optisch sehr gut, ja, dass es jetzt doch nochmal was anderes ist als macOS 10. Klar könnte man auch sagen, okay, man hätte auch oder das optische Aufhübschen, und das ist ja wirklich Diskussions- oder wird heftig diskutiert, ja, in der Mac-Sphäre, hätte man auch mit 10 machen können, aber es hat sich anscheinend auch unter der Haube viel getan, gerade auch in Bezug auf dann Apple Silicon, dass, denke ich mal, die 11 da schon sehr berechtigt ist, ja.
Ja. Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem Optischen an. Und ja, bevor wir dann unter die Haube gehen, das Optische hat sich extrem oder lehnt sich extrem stark an das iPad OS an. Und von daher sieht man auf dieser Ebene des User Interfaces ein sehr starkes Zusammenwachsen letztendlich. Also sie gehen da sehr stark aufeinander zu. Allein was zum Beispiel auch die Mitteilungszentrale angeht oder auch das Kontrollzentrum, sieht man sehr viele Dinge, die sie da von iPadOS reinholen und versuchen da eine etwas einheitliche Ansprache oder Ansprache des User Interfaces zu gestalten. Letztendlich muss man vorab dazu sagen, das, was wir alle dort gesehen haben und das, was sich im Moment alle installieren, das ist eine frühe Beta-Version und es können sich noch Kleinigkeiten ändern und es werden sich sicherlich auch noch Dinge ändern, auch noch im Design und auch bei gewissen Icons und Darstellungsoptionsmöglichkeiten, denke ich, wird sich da noch ein bisschen was tun. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon bei iOS 7 zum Beispiel gesehen. Da waren einige Icons, die dann nicht so in der finalen Version zu sehen waren.
Das ja, gerade was jetzt hier auch den Feedback von Entwicklern betrifft, denke ich mal, wird einiges noch in die Entwicklung jetzt einschließen. Aber ich denke mal, so was das grundsätzliche Design betrifft und die Designsprache und so, wie man macOS Big Sur jetzt sieht, das wird in der Regel schon bleiben. Ich denke, da wird sich groß jetzt nichts mehr ändern, bis auf so ein paar Details. Aber was wir jetzt haben, auch gerade mit den ganzen neuen Runden, mit dem ganzen Transparenten, auch mit dem Kontrollzentrum, da hat es ja schon angesprochen, da sind, denke ich mal, Dinge, die uns auf jeden Fall erwarten. Aber wie gesagt, so gerade Designfeinheiten, eventuell Layout beziehungsweise die eine oder andere Rundung, die vielleicht nicht mehr ganz so rund in Zukunft ist oder noch ein bisschen runder wird oder wo eventuell die Transparenz noch nicht ganz so stimmt, ja, das wird alles noch getuned, genauso wie das ein oder andere Icon. Gerade da ist ja viel Unmut momentan, gerade bei Designern, die teilweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich fragen, welche Aushilfe bei Apple da die Icons verbrochen hat. Mal hier kopiert, einen Hintergrund geändert, um 5 Grad gedreht und dann ist es auf einmal ein neues Icon. Ja. Okay, bei dem einen oder anderen würde ich auch sagen, da müsste vielleicht nochmal ein Grafiker ran, aber ansonsten denke ich mal, hat Apple da schon das gefunden, wie sie es gerne oder wie sie es vorstellen. Ein bisschen an der Umsetzung hapert es noch vielleicht hier und da. Aber ansonsten ist das das neue OS, was uns da dann erwartet in Zukunft. Ja.
Ja, wir verlinken mal ein Thread vom Mac Rumors Forum, dort, wo es speziell auch um das Design geht, wo sich einige Designer auch auslassen und auch einige normale Mitglieder, in Anführungsstrichen, die dort im Forum unterwegs sind, Da werden teilweise schon sehr kräftige und derbe Ausdrücke verwendet, bis zu entsetzlich und ekelhaft etc. Da wird sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Da
muss ich auch sagen, da bin ich jetzt nicht Designer genug, oder dass ich mich da so aufregen würde oder da so die Probleme sehe. Klar, wie gesagt, das ein oder andere Icon ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, meiner Meinung nach sehr gelungen. Ja, auch gerade mit dem Kontrollzentrum, auch gerade, dass sie sich da ein bisschen im iOS angenähert haben und sich da Inspiration geholt haben, beziehungsweise die Ideen geholt haben und das jetzt entsprechend in macOS bringen. Das, was ich gesehen habe anhand von der Demo, ja, hat mir überwiegend gut gefallen. Da lässt sich, wie gesagt, über Geschmack lässt sich streiten. Man muss auch mal gucken, wie sich das bis zum Final Release halt noch verändert, beziehungsweise ob sich da noch was ändert, wie sich es ändert, wie sich es dann letztendlich auch dann anfühlt. Da kommen wir ja auch noch dazu, hier mit Kompatibilität etc. Also ich habe ja keinen Mac, auf dem ich jetzt probeweise mir eine Beta installieren könnte, um das mal auszuprobieren. Von daher muss ich warten, bis neue Hardware ins Land oder ins Haus kommt. Aber da muss ich sagen, das wäre jetzt kein Grund zu sagen, okay, ich muss mir jetzt unbedingt noch einen Intel-Mac kaufen und bleibe dann hier bei Catalina, bis nichts mehr geht. Ja. Wenn ich mit meinem Geld verdiene, ist eh mehr die Frage. Das haben wir ja schon so oft angesprochen. Da bin ich ja auch kein Day-One-Adapter jetzt. Ja. Daher. Das sieht ja im Privatumfeld noch mal ein bisschen anders aus, wenn ich da nicht mit mein Geld mitverdiene und entsprechend Backup-Server, auf die ich zurückfallen kann, kann man auch mal recht zügig neues OS installieren. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf 11 und gehe da sehr offen und unvoreingenommen dran. Ja. Also ich freue mich drauf.
Ja. Also was ich halt so mitgenommen habe, auch von der Keynote, das ist so mein Empfinden, sie versuchen sich auf einer gewissen Ebene anzunähern, iOS, iPadOS und macOS, und das ist derzeit die Ebene des Interfaces, also eine etwas einheitlichere Struktur zu schaffen, um den Nutzer das ein bisschen einheitlicher zu gestalten. Sie versuchen aber dennoch, die jeweilige Betriebssystemcharakteristik und die jeweiligen Dinge beizubehalten. Das heißt, dass man das macOS noch so weitestgehend offen lässt, soweit wie es der Pro-Nutzer eigentlich braucht, in Apples Augen braucht. Ich weiß, den vielen Nerds und Pro-Nutzern geht es vielleicht noch anders und die wollen es noch offener haben oder die wollen wieder zur alten Struktur zurück, wie es früher einmal war, also komplett offen. Da hat Apple ja vieles im Moment dagegen gelegt, das komplett zu öffnen, also Stichwort auch T2-Chip, Stichwort getrennte Partitionen, von der Systempartition bis zu der Data-Partition etc. Da kommen wir auch dann nochmal zum kleinen Thema, was sich gerade noch herausgestellt hat, was sich nochmal differenziert zu Catalina mit dieser Geschichte. Aber sie versuchen halt beiden Parteien irgendwo gerecht zu werden und versuchen es noch so gut wie möglich offen zu lassen oder in ihren Augen offen zu lassen. Das muss man immer dazu sagen. Apple definiert ja Offenheit etwas anders, als es der Anwender tut oder der Pro-Anwender tut, wie man es auch nennen mag. Ne? Mhm. Man hat ja schon Schlimmeres befürchtet. Zum Beispiel ist ja schon seit Jahren die Angst im Umlauf sozusagen, dass nur noch Mac App Store Apps möglich sind auf macOS und dass man nicht mehr ganz normal auf dem klassischen Wege die Apps installieren kann, dass man halt wie gesagt nur noch über den Mac App Store gehen kann. Das hat sich ja zum Glück nicht bewahrheitet. Man weiß natürlich nicht, wobei, was die Zukunft bringt.
Ich wollte gerade sagen, man muss echt abwarten, gerade wie jetzt sich die Lage mit den anstehenden Prozessen beziehungsweise Untersuchungen, gerade auch jetzt in Europa, in Bezug auf Monopolstellung und App Store betrifft. Das ist ja nicht nur iOS, das betrifft ja auch macOS. Von daher denke ich mal, ist Apple auch noch so ein bisschen in der abwartenden Haltung wahrscheinlich. Wie geht halt diese ganze Debatte aus? Ja, was wird uns da oder was erwartet uns da noch? Und je nachdem, wie die Geschichte abgeschlossen wird, gerade halt iOS und App Store, das ist ja auf dem Telefon oder auf dem iPhone die einzelne oder iPad ja auch die einzelne Möglichkeit, Programme zu installieren. Je nachdem, wie das ausgehen sollte, denke ich mal, wird sich auch das auf dem Mac in Zukunft entwickeln. Gerade, und da kommen wir ja später mit Apple Silicon dann noch zu ein, zwei ja, Diskussionspunkten später oder im Verlauf der Sendung, wo man eventuell schon schwarz sehen kann und eventuell mit dem schlimmsten Szenario dann rechnen, ja, oder wie gesagt, halt sich das schwarz malen kann. Aber das ist, denke ich mal, jetzt nichts Kurzfristiges. Das kommt wirklich echt drauf an, wie sich das auch mit iOS, gerade mit dem Ballon oder Testballon da entwickelt, weil sich da halt auch jetzt die letzten Monate, Jahre ziemlich Widerstand breit gemacht hat, jetzt auch gerade mit Hey, mit der Hey-App, die Diskussion war mit der Zulassung des Updates etc., welche Anpassungen gemacht werden mussten, wo die Diskussion ja auch nochmal hochkam. Von daher mal gucken, wie gesagt, ich denke, das Thema ist noch nicht abgeschlossen bzw. ausgesessen.
Nein,
könnte eventuell auch auf dem Mac uns noch was bevorstehen. Ja.
Das ist möglich. Also Apple legt im Moment viele Grundsteine dafür, dass sie es zumachen können. Sie können es aber genauso offen lassen. Also sie haben letztendlich jede Option in der Hand.
Wobei die Diskussion bei Apple ist ja nicht, wir machen es zu, sondern wir machen es für den Nutzer sicherer.
Was letztendlich ja
auch, aber das ist dann auch wieder Semantik,
Kunden eine gewisse Geschlossenheit mit sich bringt.
Genau.
Sicherheit ist immer auch eine gewisse
aber das ist
dann, Reglementierung von Dingen.
Ja, und das ist die Frage, inwieweit möchte ich dann in dem Bezug das Wort Sicherheit oder inwieweit möchte ich da bevormundet werden, um es mal so auszudrücken, was das Thema Sicherheit bei meinem Mac betrifft. Und wie gesagt, das ist da eine ist, denke ich mal, und da denke ich mal, wie gesagt, ist Apple, oder sind wir noch nicht aus dem Schneider, dass Apple das so sieht wie wir, dass wir mit dem Mac ein wirklich offenes System haben wollen? Und dass Apple wirklich davon überzeugt ist, dass sie ein sicheres System nur machen können, indem es immer ein geschlossenes System wird.
Ja.
Aber wie gesagt, da sind wir, so weit ist es noch lange nicht. Ja. Und ich denke mal, dass es auch passieren könnte, dass dann einfach gesetzlich ein Riegel vorgeschoben wird. Ja. Gerade in Bezug auf App Store und nur eine Quelle. Da könnte ich mir durchaus Regulierung dann doch vorstellen. Und dann ist die Frage, inwieweit können sie es wirklich zumachen, wenn sie zum Beispiel den App Store hätten noch einen Microsoft Store und keine Ahnung. Steam noch drauf, ja. Wobei wir wissen, wie es mit Spielen auf Mac aussieht, aber halt so als Store im Prinzip, ja. Aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwarz gesehen und soweit sind wir, denke ich mal, noch lange nicht, ja. Gut.
Ich meine, Apple hat im Moment noch ganz viele andere Dinge vor der Brust, die sie tun müssen und die im Moment ins Haus stehen. Wie gesagt, Stichwort der Systemwechsel von.
Ja, ich denke mal, wir haben definitiv da noch 2 Jahre Ruhe.
Davon ist auszugehen, mindestens.
Also mindestens 2 Jahre Ruhe haben wir, denke ich. Oder noch, da passiert noch nichts in den nächsten 2 Jahren, gehe ich mal fest davon aus.
Weil die 2 Jahre sind ja auch das Datum, was Tim Cook genannt hat, bis im Endeffekt die komplette Umstellung des Portfolios auf ARM vollzogen worden ist. Also da soll der letzte Mac wohl auch Apple Silicon Prozessoren bekommen. Und der letzte wird wahrscheinlich, nach meiner Meinung, der Mac Pro sein, weil das
denke ich,
die beiden leistungsstärksten Maschinen sein werden, logischerweise, und es da auch am schwierigsten sein wird, das so abzubilden oder das Ding so auf die Straße zu bringen, dass es komplett von der Leistung her und auch vom Hardware-Design so aufschließt, wie es der heutige Mac Pro tut. Und da kommt es dann halt darauf an, wie weit die Entwicklung bis dahin vorangeschritten ist. Sicherlich haben sie noch nicht das komplette SoC-Programm final fertig. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, dass das alles schon in trockenen Tüchern ist. Wahrscheinlich gibt es natürlich eine Idee und auch die Idee, wie das dann im Mac Pro aussehen wird. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass sie dann schon das finale Silikon fertig haben. Das ist nicht von auszugehen. Da ist einiges noch in der Mache und im Testen und Tun.
Vielleicht noch so viel dazu erstmal von mir, und dann gehen wir nochmal kurz zu Big Sur zurück. Wir haben ja ein 12Z im Mac Mini drin als DevKit. Und das ist, denke ich mal, nicht der finale Chip, wie er in dem ersten Gerät drin sein wird, was sie ausliefern. Ich denke mal, die halten den Ball momentan noch sehr flach.
Ja.
Und wollen da ihre Karten noch nicht offenlegen. Gerade auch in Bezug für Intel und auch Microsoft und andere auch. Selbst wenn jetzt irgendwelche Benchmarks ans Licht kommen sollten und Vergleiche gemacht werden, von wem auch immer, wird die finale Hardware, die wirklich Ende des Jahres dann kommen soll, nochmal eine ganz andere Hausnummer sein.
Ja, ich glaube, das hat Greg Federici in einem Interview auch so gesagt, dass das noch lange nicht der Chip sein wird. Der Chip sein wird, der...
Auf jeden Fall hat er gesagt, dass man die Leistung ja jetzt gesehen hat in der Demo, was Apple Silicon mit Big Sur kann, dass die Entwickler das ja sehen werden mit dem Entwickler-Kit. Und dass das Hardware ist, ja, wo die Apple-Ingenieure sich noch nicht mal irgendwie sehr angestrengt haben, ja, und die trotzdem wunderbar läuft. Und daraus kann man ja einiges rauslesen, wenn man will.
Ja. Und dazu möchte ich auch noch mal kurz quer verweisen. Wir gehen jetzt heute so ein bisschen kreuz und quer. Das liegt auch daran, weil sich viele Erkenntnisse erst in den letzten Tagen ergeben haben und diese letzte Woche mir schon so weit weg vorkommt und im Moment sich so viel getan hat. Es sind Benchmarks aufgetaucht vom DTK-Kit, obwohl Apple ja offiziell untersagt, dass man die Dinger nicht benchmarken soll und sie vor allen Dingen auch nicht veröffentlichen soll, aber da hält sich wahrscheinlich auch kein Schwein dran. Es kribbelt ja auch an den Händen.
Leak is gonna leak, ja, ganz einfach. Mhm.
So, und das Ding ist bei Geekbench aufgetaucht. Mhm. Dort kann man ganz fantastisch sehen, wie performant das Ding ist, trotz dass Geekbench dort auf Big Sur in einer Emulation läuft, weil es natürlich noch kein natives Geekbench auf ARM-Basis gibt, was dort vernünftig drauf läuft. Also dort haben sie die 64-Bit-Version für die Intel-Geschichte genommen als Grundlage und das läuft dann halt nochmal durch Rosetta 2 durch.
Wenn Rosetta 2 seinen Job ja gut tut, übersetzt die in Anführungszeichen ja quasi bei der Installation. Also nicht on the fly, wenn es ausgeführt wird, sondern ja schon vor der ersten Ausführung bei der Installation. Und du hast ja dann in Anführungszeichen ein natives, also wie gesagt, Anführungszeichen, ein natives Programm, was ausgeführt wird. Von daher funktioniert Rosetta 2 ja anders als Rosetta.
Das ist richtig.
Aber du hast da kein natives Programm, was läuft, ja, das ist nicht in ARM im Prinzip geschrieben oder für ARM geschrieben, aber du hast mit Rosetta 2 ja auch wieder oder nicht die Problematik, dass du das just in time machst, sondern so wie ich es verstanden habe, halt wie gesagt vorher schon machst und dann Code ausgeführt wird, der halt für ARM im Prinzip dann quasi optimiert ist, ja.
Und dort haben sie das halt jetzt direkt verglichen mit einem Snapdragon 8 CX Prozessor?
Nicht nur so viel, ich weiß, sondern die haben ja
auch ein paar andere, aber das ist jetzt das, was ich jetzt mal exemplarisch rausgenommen habe, weil das ja so die beiden im Moment vergleichbaren Chips sind, in Anführungsstrichen, weil dieses Snapdragon ja auch auf Windows ARM Notebooks eingesetzt werden, diese Chips. Ja. Und da ist das Ding der A12Z dem weit überlegen. Und das, wie gesagt, trotzdem, dass es halt nicht mit einem nativen Geekbench funktioniert. Aber was mir jetzt gerade so spontan durch den Kopf geht, ich weiß nicht, ob ich da einen Gedankenfehler habe. Ein G angeblich, oder nicht angeblich, sondern es wurde ja auch gezeigt, unterstützt doch macOS 11 nativ iOS-Apps. Also sind sie ausführbar.
Auf ne? ARM, ja, genau. Hm.
Genau.
Also nicht alles anscheinend out of the box, aber sie hatten gezeigt, Monument Valley zum Beispiel, was direkt aus dem App Store gelaufen ist und noch ein paar andere Sachen, ja. Mhm.
Ja, aber es gibt doch auch Geekbench für Smartphones, also für das iPhone, so viel wie ich weiß, und warum haben sie nicht
das ist die Frage.
Als Grundlage genommen?
Okay, den kriegst du über den App Store ja nicht auf dem Mac. Der wird, denke ich mal, im App Store nicht verfügbar sein auf deiner Beta auf dem Mac. Es ist die Frage, ob überhaupt die Entwickler-Beta die Möglichkeit bietet, aus dem App Store die kompatiblen iOS-Apps zu ziehen.
Ja, ja, ja.
Und ich würde darauf wetten, dass gerade da der nicht funktioniert. Was du natürlich machen könntest als Entwickler, du könntest wahrscheinlich mit deinem eigenen Entwicklerprofil dir einen kompilieren und auf deinem Gerät mit deinem, also selbst signiert ausführen. Das müsste gehen.
Mhm.
Das könnte, ja, okay, mit ein paar Anpassungen vielleicht sogar noch, ja, könnte das funktionieren, aber wie gesagt, ich bin auch kein Entwickler. Und da ist auch wieder die Frage, ja, welche, es ist halt schwer, wenn man sich da mit der NDA bei Apple verscherzt, das könnte halt böse enden, ja. Und ja, das ist halt richtig. Immer die Frage, wer das dann auch machen will. Mhm. Und wenn das die einfache Möglichkeit ist, das so zu testen, ja, und für den Leaker sicherer vielleicht auch ist, ja, um anonym zu bleiben, umso besser, ja, soll es doch machen. Also, ich finde die Zahlen ganz interessant, auch gerade im Vergleich, was so die Scores betreffen zu aktuellen MacBooks, ja, oder zu aktuellen Macs. Das ist ja eigentlich immer ganz interessant zu sehen. Und da muss man sagen, scheint die Leistung zu stimmen. Und da freue ich mich halt auf finale Hardware.
Ja, und wie gesagt, das ist meine ganz große Hoffnung. Und deswegen bin ich auch so gespannt, wie Apple das interpretieren wird und wie Apple das umsetzen wird. Das ist ja eine iPad-CPU, die sie im Moment in dem DTK drin haben. Also es ist eine CPU oder ein SoC, der speziell für die Bedürfnisse des iPads entwickelt worden ist, letztendlich. Und den haben sie mehr oder weniger einfach nur dort reingesetzt,
genau.
Und haben ihn jetzt gar nicht großartig dafür optimiert und angepasst.
Nee, haben da ein paar Controller noch rein für die USB etc. Ja.
Genau.
Display rein
und
Peng. Ja.
Bisschen Speicher rein, SSD und ein bisschen mehr Arbeitsspeicher. 16 GB das Ding drin. Ich glaube, das iPad hat 8 GB RAM in der Pro-Version. Und von daher haben sie im Endeffekt nichts weiter als ein aufgebohrtes iPad Pro genommen und haben das dort ins Entwicklerkit gesetzt. Und deswegen sehe ich das auch so. Sie haben natürlich, wenn sie das Ganze auf diese ARM-Geschichte oder dieses Apple Silicon, wie sie es ja selbst nennen, ich hoffe, der Name bleibt jetzt nicht final. Ich hoffe mal, das werden sie irgendwie anders benennen in Zukunft. Finde ich jetzt persönlich nicht so passend, aber ich könnte mir vorstellen.
Hättest du noch einen Vorschlag?
Nö, ehrlich gesagt nicht.
Meinst du, sie könnten so die Richtung gehen wie bei den Namen für ihre US-Version?
Sie meinst, sie könnten jedes Jahr eine Prozessorgeneration irgendwie
titulieren? Ja, beziehungsweise eine Prozessorgeneration. Wenn du dann Refinements oder so hast, könnte das ja auch dann wie bei Intel eventuell ein Blablabla 2 werden oder so, ja. Aber ob sie da auch sich hübschen Namen einfallen lassen, wäre auch eine Idee.
Naja, sie müssen ja in irgendeiner Weise, da sie ja auch von einer Prozessorfamilie sprechen, das war ja auch die Statement, das ist ja das, was da noch zusätzlich rausgehauen worden ist, müssen sie ja irgendwie Differenzierungen vornehmen. Ob diese also in der Namensgebung, ob die sich jetzt nur auf eiskalte Kerne runterbrechen lassen oder auf eiskalte Taktungen, also Gigahertzzahlen, das ist dann die andere Geschichte. Aber sie müssen irgendwie griffig machen, auch für den.
Ja, ich denke nicht, dass es ein Ei irgendwas werden wird, weil das haben wir bei Intel. Aber ein Alphabet hat ja ein paar Buchstaben. Ja, du könntest ja anstatt einem A13, 14, was auch immer, vielleicht wollen sie es auch so durchziehen. Ja, keine Ahnung. Und du wirst vielleicht dann einfach ein A13 haben für, keine Ahnung, ein MacBook Air oder für ein MacBook, ein A14, für ein Pro, ein 15, keine Ahnung, ja. Das wäre eine Möglichkeit, wobei ich eher sehe, dass sie wahrscheinlich auch bei den Prozessorbezeichnungen vielleicht eine Unterscheidung machen wollen zwischen iOS-Geräten und Macs. Dass sie vielleicht das A beibehalten für iOS und da auch die Nummerierung fortführen, ja, 12, 13, 14, und dass sie vielleicht mit einem, entweder mit einem Namen oder mit einem Buchstaben vielleicht nochmal frisch anfangen für ihre Macs.
Mhm.
Oder aber sie ziehen es wirklich eiskalt durch und wie wir es ja beim iPad Pro haben, beziehungsweise wie es ja bei den iPads mal anfing mit den 12 XYZ, ja, dass man dann einfach da die Unterscheidung für die Macs dann vielleicht einführt. Wäre auch eine Möglichkeit. Also es
ja, ist, ich meine, es wird ja dann auch interessant, zum Beispiel gerade bei den Pro-Geräten, die dann irgendwann kommen werden, da wird ja nicht nur ein Prozessor drin hängen, da werden ja wahrscheinlich mehrere drin hängen.
Also ist die Frage, wie viele Kerne sie vielleicht auf den dann draufhauen.
Das ist die Frage. Und sie haben da ja auch ganz andere Möglichkeiten, allein schon vom Thermaldesign, was sie dort anbringen können. Mhm. Wie gesagt, beim iPad hast du natürlich ein passiv gekühltes System, da musst du aufgrund der Gegebenheit, aufgrund des Gehäuses ein ganz anderes Design an den Tag bringen. Bei so einem, ich sag mal, ich greife jetzt mal ganz hoch, bei so einem Mac Pro hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten, was die Thermik angeht. Allein wenn ich mir das aktuelle Modell angucke, was da abgeht.
Allein der Mini, in den sie jetzt den Chip reingesteckt haben.
Da ist auch eine Möglichkeit. Da ein
Lüfter drauf und du kannst den auch wieder ein paar Grad wärmer fahren. Ja.
So sieht's aus. Und wenn ich mir anschaue, wie sie auf der Keynote gezeigt haben, was dort überhaupt an wie viel Watt sie überhaupt draufgeben und wie viel Leistung der überhaupt hat im Vergleich zu den Intel-Prozessoren. Das ist ja sehr beeindruckend, allein was dabei rumkommt. Und wenn sie da noch mehr Watt draufschmeißen, und wenn da denn demnächst noch mehr Power bei rumkommt, stelle ich mir schon ein extrem performantes SoC-Setup oder ein SoC-Portfolio bei Apple vor, wenn es jetzt schon so interessant ist oder wenn es jetzt schon so gut aussieht.
Ja, ja. Und vor allem überleg mal, wie genau Microsoft da aktuell hinguckt.
Ja.
Wie lange die schon eigentlich an Windows ARM arbeiten. Und wenn man mal guckt, die ersten Tablettversuche waren ARM von Microsoft, alle Surface. Sie versuchen oder arbeiten momentan an ARM-Windows-Rechnern, ja, mit Kooperationspartnern zusammen, Windows vor ARM etc. Und sie kriegen es nach wie vor, beziehungsweise ihre Hardwarehersteller kriegen es nach wie vor im Prinzip nicht hin, vernünftige Hardware zu bauen. Microsoft selbst, ja, auch nicht unbedingt. Von daher, ich denke, die werden da ganz genau hingucken. Gerade wenn die ersten mobilen ARM-Geräte kommen, also Mac-Geräte kommen. ARM-Geräte haben wir ja schon noch. iPhone, iPad, ja, ist ja alles ARM. Sobald die ersten MacBooks kommen, die werden sich die Dinger ins Labor holen und die sich ganz, ganz, ganz genau angucken.
Ja, auf jeden Fall.
Aber alleine den Vorsprung, den Apple hat, du musst mal gucken, das erste iPhone wurde ja quasi schon mit macOS ausgeliefert. Das basiert ja alles auf einer Codebase im Prinzip, ja. Auch wenn iOS nicht macOS ist. Aber du hast ja im Prinzip unten drunter, ist ja in Anführungszeichen ist es ja eins. Und das ja schon seit wie vielen Jahren? 13?
2006 iPhone, 2006, 2007, ich habe es jetzt nicht konkret, aber seitdem im Endeffekt, ja. Und das Kuriose ist ja auch daran, damals hat Apple ja gesagt, hat ja Apple bei Intel angeklopft und hat gesagt, hier, wollt ihr für unser iPhone nicht die Prozessoren bauen? Und da hat Intel gesagt, nö, kein Interesse. Und jetzt mal so ganz platt ausgedrückt, ich glaube, da fingen schon so langsam die ersten Unstimmigkeiten an. Und da konnte man schon so langsam sehen, Naja, was heißt, sehen konnte man es nicht, aber ich glaube, da fing es an, dass sie sich nicht mehr so ganz grün waren und dass es da schon in eine gewisse, dass es da, dass da schon in eine gewisse andere Richtung gedacht worden ist. Ich glaube, diesen Armplan und das irgendwann mal komplett unabhängig zu sein von Intel, diesen Plan haben sie schon ganz, 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 ganz lange und der liegt schon ganz
lange vor. Ja, ich denke mal, der war schon im Hinterkopf, als man mit der eigenen Chip-Entwicklung angefangen hat. Dass man da langfristig, wenn einfach die Technik soweit ist, dass man langfristig die Idee hat, warum nicht? Warum nicht?
Ja, warum nicht? Also es,
man versucht so viel Hardware wie möglich im eigenen, in der Entwicklung zu haben oder den Finger auf der Entwicklung zu haben, um das halt entsprechend der eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse planen zu können. Oder entwickeln zu können, warum nicht dann auch beim Prozessor? Und ich denke mal, das war damals schon so eine Idee, wenn es funktioniert, warum sollte man nicht irgendwann ja langfristig dann eventuell auch einen eigenen Prozessor für alle Geräte machen? Ich denke, die Überlegung war damals, oder die Idee, nicht die Überlegung, aber die Idee war damals auch schon da. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mittlerweile sind wir soweit. Ich denke, dass genauso wie wie Motorola damals, was war es davor? Wir hatten Motorola, wir hatten PowerPC, ja, IBM. Hm. Intel sich da quasi selbst ein Grab geschaufelt hat, einfach mit den Problemen, die sie in der Entwicklung der Chips für Apple oder generell für die Rechner einfach hatten. Dass das auf jeden Fall mit an ein Entscheidungsgrund war für Apple zu sagen, okay, sobald wir soweit sind, wollen wir das auch machen. Ja, und die Gerüchte verfolgen uns ja schon seit Jahren.
Die Gerüchte.
Und das ist auch garantiert die Zeit, seitdem die dann an macOS arbeiten, um das auf ARM laufen zu lassen. Und keine Ahnung, wie das am Anfang ausgesehen hat, wie schlecht das vielleicht am Anfang gelaufen ist. Ja, auf, keine Ahnung, auf einem A9, 8, keine Ahnung. Ja, und deswegen den Vorsprung, den Apple da einfach hat, was die Chip-Entwicklung betrifft, was macOS auf ARM betrifft, ja, wo sie schon unter Garantie schon seit langer Zeit dran arbeiten, das holt weder Intel noch Microsoft so schnell wahrscheinlich auf, wobei Microsoft eigentlich die Ressourcen dafür hätte. Ja.
Das ja.
Okay, da kann man auch wieder mit dem Schuh der oder mit dem Argument der Kompatibilität und gerade auch rückwirkend, ja, bis keine Ahnung, bis zu Windows 2000 hin, ja, mit der installierten Basis, ja, mit den Millionen an Nutzern, ja, die du nicht einfach vor den Kopf stoßen kannst und nach, keine Ahnung, 10 Jahren da einen Schnitt ziehst oder so, ja, und die zwangsweise umstellst auf ein neues System. Klar, das ist bei Windows nochmal ein anderer Schuh, aber den hat sich doch Microsoft selbst angezogen.
Das stimmt, ja.
So, da sind wir aber jetzt von Big Sur und noch nicht über Safari und Messages zum Beispiel gesprochen, jetzt hier Full Circle zu Apple Silicon übergegangen.
Ja, aber das hört ja alles zusammen.
Das geht eins ins andere.
Das ist ein ganz großes
Komplex. Ich denke, man kann über Big Sur im Prinzip nicht ohne Apple Silicon, nicht reden, ohne auch über Apple Silicon zu sprechen, weil das für mich eins ist. Klar läuft Big Sur auf der aktuellen Intel-Hardware. Mhm. Aber Big Sur ist eindeutig für mich, auch was man anhand vom Design sehen kann, ein ARM-Projekt. Würde ich sagen.
Ja, sie haben es natürlich versucht, sehr schön zu verpacken, gerade mit der detaillierten Beschreibung, was Rosetta 2 kann, was Rosetta 2 macht. Und sie haben auch irgendwo
bewusst, auch die Demo, die sie gezeigt haben, was war es? Nicht Indiana Jones, sag mal.
Tomb Raider.
Tomb Raider, genau. Die Lara, die sie gezeigt haben unter Rosetta 2 auf Intel-Hardware. Klar, an den Frames hast du gesehen, ja, okay. Aber das ist verdammt, also unter Rosetta 2 ist das verdammt gut auf Scheiß, in Anführungszeichen, Apple-Hardware gelaufen. Und das ist doch schon mal eine Ansage.
Ja, gut, man muss natürlich dazu sagen, Tomb Raider, die Version, die sie dort gezeigt haben, ist jetzt auch nicht mehr das taufrischeste Game oder das extrem anspruchsvollste Game.
Aber das ist schon trotzdem, gerade was Emulation oder Rosetta 2 betrifft, doch schon mal eine Ansage, das so hinzukriegen, ja, und so aussehen und so flüssig darzustellen. Okay, die hatten auch die entsprechende Umgebung dafür, ja. Das war ja jetzt nichts irgendwie aus dem Blauen heraus. Ach komm, lass uns mal Tomb Raider installieren. Da wurde natürlich auch im Vorfeld geguckt, dass Tomb Raider dann auch vernünftig läuft, ja. Dass es halt unter den optimalen Bedingungen dann einfach dann auch gezeigt werden kann. Aber trotzdem ist es schon mal eine Anzeige oder eine Ansage, vor allem auf der Hardware. Das ist ja noch nicht die finale Hardware.
Das kommt dazu und das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten. Das ist letztendlich in Anführungsstrichen ein schnell zusammengedengeltes
PTK. Das würde ich jetzt so auch nicht sagen wollen.
Nein, aber
das passt schon. Aber es ist nicht der finale Prozessor in dem Ding drin. Da würde ich wetten, ja. Das ist nicht die finale Hardware.
Das wurde ja auch so gesagt.
Wird nur besser. Meiner Meinung nach.
Es kann auf jeden Fall nur besser werden. Ja.
Und stell dir mal vor, es kommt ein MacBook, was ja wirklich nicht top of the line ist. Also kein Pro, sondern es kommt ein MacBook. Mhm. Wie du es ja schon öfter angesprochen hast, gerade vom Design her, Gehäuse, Lüftung etc., das würde ja wirklich sehr gut passen. Es kommt ein MacBook, was leistungstechnisch noch mal besser ist als das Entwickler-Kit. Wie gut, ja, oder wie schnell wird dann so ein scheiß MacBook Pro, wenn es dann kommt?
Ja, klar. Und wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass sie erstmal bei der kleinsten Geschichte anfangen und bis die 2 Jahre zu Ende sind, wird das letzte Gerät der Mac Pro sein.
Wobei die Gerüchte waren ja, als erstes mobiles Gerät soll ja ein 13 Zoll MacBook Pro kommen.
Ja, glaube ich persönlich jetzt nicht.
Das ist die Frage, ja. Die Gerüchte waren jetzt mal so, muss man mal abwarten, was kommt. Aber selbst wenn, das 13er MacBook Pro ist ja von der Leistung her ja auch kein 16er. Muss man auch mal sagen. Stimmt. Ja. Aber selbst wenn du da mit einem Apple Silicon noch mal ein paar Tropfen, in Anführungszeichen, mehr Leistung rauskriegst als mit der aktuellen Intel-Hardware, das ist ja auch schon mal eine Ansage.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
Holla. Also deswegen, also ich freue mich auf die neue Hardware, auf Apple Silicon, ich freue mich auf Big Sur und ich bin echt mal gespannt. Also ich werde mir, man müsste natürlich jetzt wissen, was kommt Ende des Jahres für Apple Silicon Hardware.
Und weil, da war ja angekündigt, Ende des Jahres sollen die ersten Systeme kommen, genau. Also die ersten Apple Silicon basierenden Systeme. Und da ist man ja schon sehr gespannt, was kommen wird. Gerüchteküche, wie du sagtest, ist ja das 13er und ein iMac.
Mhm. Ja. iMac wäre ich jetzt nicht im Geschäft, aber 13er auch nicht unbedingt, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr Bildschirm. Aber ich denke mal, ich würde da wahrscheinlich in den Apfel reinbeißen und würde mir ein 13er kaufen. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Ja. Ich bin da ehrlich gesagt, also ich traue dieser Prozessorgeschichte sehr viel zu, gar keine Frage, aber dennoch wäre ich nicht sofort beim ersten System dabei. Ich würde erst mal gucken, ja, okay, wie sich dieses Ding so ab.
Du hast ja auch noch mal ein anderes System da, mit dem du arbeiten kannst. Ich brauche für meinen Mini definitiv Ersatz.
Das ist richtig, auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Aber ich würde dann ehrlich gesagt noch warten bis zur zweiten Generation des jeweiligen ARM-Systems, wie es sich anlässt, wie es im Markt funktioniert, wie es sich verhält. Da bin ich ein bisschen skeptisch und ein bisschen vorsichtig. Aber genauso vorsichtig wäre ich, also ich persönlich, mir jetzt noch einen neuen Mac zu kaufen auf Intel-Basis, obwohl Apple ja gesagt hat, das wird ja noch sehr, sehr lange dort funktionieren. Es werden ja auch noch Intel-Geräte vorgestellt, also neue Macs auf Basis von Intel-Prozessoren, hat er ja auch angekündigt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Effekt, so nach dem Motto, macht euch jetzt keine Panik, ihr könnt gerne noch Geräte kaufen, deswegen glaube ich auch, dass es mehr so ein strategischer Gedanke war, jetzt noch Intel-Geräte rauszubringen, so nach dem Motto, ja, wir bringen trotzdem noch Intel-Geräte raus, ihr könnt ruhig euch noch neue Macs kaufen, um so ein bisschen die Angst aus dem Markt rauszunehmen, ist meine Vermutung.
Ja, klar, auf jeden Fall, weil andererseits, du hast ja A, die Problematik, ja, es wird ja immer gesagt hier mit ARM, ja, du kannst hier mit Windows kannst du nicht mehr, etc., bla bla bla. Wobei die Frage ist ja echt, wie viele Leute brauchen noch Windows, ja, auf dem Mac, ja. Ich denke, der Prozentsatz ist klein, da hatten wir in der Vergangenheit auch schon öfter drüber gesprochen. Aber alleine, um die aktuellen Nutzer halt eine Zusage zu machen, dass auf ihr System auf jeden Fall noch geschützt wird. Und auch, und da glaube ich auch fest dran, die haben Geräte mit Intel-Chips noch in der Pipeline, die kommen. Updates, ja, auch auf neue Intel-Prozessoren, gerade auch im MacBook oder im Pro-Bereich, wo sie ja auch gesagt haben, dass sie halt in Zukunft aktueller bei den Prozessorgenerationen einfach dabei sein wollen. Da kommt definitiv noch was an Intel-Hardware. Die wollen sie auch weiterhin verkaufen. Vor allem, du weißt ja auch nicht, wenn jetzt ein MacBook Pro nochmal ein Prozessor-Upgrade kriegt mit Intel, wann ist es in der Pipeline für einen ARM-Prozessor? Und wie du es eben schon angesprochen hast, will ich auf die erste Generation umsteigen? Wie wird die Leistung sein? Will ich von Intel auf ARM umsteigen und die Leistung ist zum Beispiel gleich, dann macht das ja nicht unbedingt, also leistungstechnisch nicht unbedingt viel Sinn. Gerade wenn meine Hardware ja noch nicht alt oder obsolet ist, ja, muss ich ja nicht zwangsweise umsteigen, dann kann ich auch genauso gut auf die nächste Generation noch warten. Und wie ich es schon öfter angesprochen habe, ich bin fest davon überzeugt, dass für den normalen Mac-Nutzer der Prozessor im Prinzip keine Rolle spielt. Außer er ist natürlich auf Windows angewiesen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wie gesagt, da denke ich mal, der Prozentsatz ist sehr, sehr, sehr gering. Das mag im beruflichen Umfeld nochmal ein bisschen anders aussehen. Oder bei dem einen oder anderen Pro-Nutzer, ja, mag das nochmal anders aussehen. Aber beim Gro der Mac-Nutzer bin ich fest davon überzeugt, spielt Windows keine Rolle. Und in dem Zusammenhang, mein Gott, dann ist es meiner Meinung nach wurscht, was für, wenn die Leistung stimmt und wenn die Programme, die ich einsetze, dann entweder unter Rosetta laufen oder aber schon eine ARM-Version vorliegt, spielt es doch keine Rolle, ob da ein Intel-Chip drin ist oder ein ARM.
Das ist richtig.
Der einzige Fall, wo ich mir sagen würde, okay, ich würde mir keinen ARM kaufen, ist, wenn das Ding nochmal teurer wäre als die Intel-Version. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht, weil die Dinger ja letztendlich aus der eigenen Entwicklung kommen und sie ganz andere Möglichkeiten haben, die Dinger zu produzieren oder produzieren zu lassen. Sie produzieren sie auch nicht selbst. TSMC ist ja der Auftragsfertiger. Sie geben ja letztendlich das Referenzdesign vor, so hat das Ding auszusehen. Ja. Und es ist deswegen auch meine Prognose, dass wenn sie jetzt, sagen wir mal, noch Intel Macs rausbringen, ich sag jetzt mal im Sommer, Spätsommer oder wie auch immer, kommen jetzt nochmal Intel Macs raus, dann hast du locker noch 5 Jahre, bis die Dinger offiziell von Intel als Vintage erklärt werden und dann hast du nochmal 3 Jahre drauf, also 8 Jahre insgesamt, bis das Ding obsolet ist. Mhm. Also das sind so derzeit die Sachen. Nach 8 Jahren wird das Ding meistens von Apple als obsolet erklärt und dann wird das Ding nicht mehr unterstützt.
Und gerade im Pro-Bereich hast du da in der Zwischenzeit wahrscheinlich die Geräte eh schon ausgetauscht.
So ist es. Also ja. Ich bin der Meinung, wer jetzt einen Mac braucht, ihn ersetzen will, ja,
kaufen.
Soll sich einen kaufen. Wer jetzt noch in der Situation ist, dass er noch gut mit seinem System zurechtkommt, vielleicht doch gern was hätte, aber nicht unbedingt muss, der sollte doch ein bisschen warten. Genau. Und gucken, was der Markt so bringt. Also solange man noch einigermaßen zufrieden ist mit dem, was man hat und nichts unbedingt aus der Not heraus ersetzen muss, ein bisschen abwarten. Aber wer jetzt dringend was braucht, der sollte kaufen, ja, ist meine Meinung.
Ich bin auch mal gespannt, was kommt. Ja, jetzt, wenn es wirklich ein 13er sein sollte, ja, kommt es drauf an, wie sieht es leistungstechnisch aus, wie sieht es technisch aus und gerade wie sieht es preislich aus. Auch im Vergleich zum 16er dann, klar, das ist nochmal teurer, aber ja, es ist im Prinzip vom Display her eigentlich mehr das, was ich gerne hätte. Ja, und dann ist echt die Frage, was bietet mir das 13er, wenn es denn kommen sollte als ARM, ja, wie sieht es da aus, gerade auch preislich, ja, beziehungsweise von der Ausstattung her, technisch, ja, was kann das Ding? eventuell, ja, ist es den Aufpreis zum 16. dann doch nochmal wert. Und das wäre höchstwahrscheinlich ja dann noch Intel. Dann könnte man sich eventuell auch noch, wie gesagt, dann würde es eventuell auch nochmal ein 16er Intel werden. Aber das muss man, aber da warte ich jetzt definitiv ab, was kommt als erstes ARM-Gerät. Mhm. Weil ich hätte schon gern eins. Muss ich nur sagen. Und dann ist halt, wie gesagt, die Frage, was kann es? Ja, was ist es? Was kann es? Wie ist halt, wie spiegelt sich das in der Ausstattung, die man hat, gerne vom Preis her wieder? Und dann könnte man eventuell auch den Kompromiss zum 13er noch eingehen, ja, wenn der Rest halt stimmt. Weil ich hätte dann wirklich schon eigentlich auch gerne ein ARM-Gerät, aber das, wie gesagt, ist die Frage. Und das ist ja nicht nur Geschwindigkeit, sondern es betrifft ja dann auch dann Sachen wie Akkulaufzeit, ja, weil das müsste ja eigentlich auch nochmal durch die Decke gehen bei dem System. Und da muss man wirklich mal gucken, was kommt, ja. Wenn es dann ein MacBook werden sollte. Mhm. Ob jetzt Pro oder nicht, das ist die andere Frage. Wenn es natürlich ein Mac Mini oder ein iMac werden sollte und dann die MacBooks oder die mobilen Geräte vielleicht erst nächstes Jahr kommen, da muss man nochmal gucken, weil langsam befürchte ich, wird es doch Zeit, dass hier was anderes ins Haus kommt. Mhm. Weil so regelmäßig dann vielleicht nochmal so ein Schock wie jetzt gerade vor der Aufnahme muss eigentlich nicht sein. Ja.
Das ist wohl wahr.
Gerade wenn es dann vielleicht kaputt sein sollte und du dann erst kurzfristig anfangen musst, dir eine Alternative zu suchen und dann vielleicht das Erstbeste nimmst, was du in die Finger kriegst, das muss ja eigentlich auch nicht sein.
Ja, das wäre ziemlich doof, wenn man sich jetzt nur so eine Übergangslösung kauft. Das
ja, vielleicht ja nochmal hier so ein Mülleimer. Weil er vielleicht irgendwie nett aussieht und günstig zu haben ist. Ja, aber es macht ja eigentlich keinen Sinn.
Relativ günstig zu haben.
Das aber es macht ja im Prinzip keinen Sinn, sich das so ein Ding jetzt hinzustellen.
Also wenn ich jetzt ganz dringend einen Mac bräuchte, wenn irgendwas kaputt gehen würde, dann würde ich mir irgendwo einen refurbischten Mac Mini holen oder irgendwas gebraucht. Oder
sowas zum Beispiel, genau. Mhm, genau, einen aktuellen Mac Mini, ja.
Als Übergangslösung oder was auch immer. Ne? Ja. Und da gibt es ja auch auf dem Gebrauchtmarkt doch interessante Produkte. Da muss man jetzt nicht unbedingt zum komplett neuen Gerät greifen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, aber okay, das ist jetzt wieder eine ganz andere Thematik. Ja, aber letztendlich gehe ich sehr optimistisch auf Big Sur oder Big Sur oder wie es auch ausgesprochen wird, drauf zu und gehe dem ganz freudig entgegen. Und auch gerade diese Apple Silicon Geschichte, die lässt Großes erwarten. Man sollte natürlich trotzdem ein bisschen mit gedämpfter und realistischer Stimmung dort rangehen an diese ganze Sache. Aber das, was wir gesehen haben, und das steht ja noch komplett in den Anfängen letztendlich, das hat doch Lust auf mehr gemacht. Und ganz stark freue ich mich, wie sie das beim Mac Pro interpretieren oder wie das System dann aussieht, weil das ist das letztendlich, was mich persönlich am meisten interessiert. Und vor allen Dingen, ob sich der Mac Pro dann auch preislich vielleicht einen Hauch nach unten korrigiert, gerade was so dieses Einsteigersystem angeht, weil die Möglichkeiten hätten sie, das Ding auch wieder in ich sag mal so in ältere Mac Pro Preisgefüge zu bringen aufgrund ihrer eigenen Prozessorarchitektur. Sicherlich nicht viel, aber ein bisschen was würde da nach meiner Meinung nach unten möglich sein.
Ja. Ich würde es mir wünschen, gerade bei den ganzen Einsteiger-Macs im Prinzip, dass ein Mac Mini wieder günstiger wird, dass ein MacBook oder ein MacBook Air günstiger wird. Mhm, das sind halt so Sachen, die ich mir wünschen würde. Beim Mac Pro weiß ich jetzt nicht, inwieweit da eine große Preisdifferenz unbedingt Sinn macht. Es wäre natürlich auch für ein Pro zu wünschenswert, wenn die Geräte ein bisschen günstiger werden würden. Aber da sehe ich mal die Notwendigkeit jetzt nicht unbedingt so. Ja, ein Pro verdient mit den Geräten sein Geld. Das ist da nochmal eine andere Sache als gerade bei den ganzen Geräten, die ins Privat oder ins Private gehen oder an den normalen in Anführungszeichen Nutzer gehen oder auch an Schüler gehen. Ich denke mal, das ist nochmal so die preissensitivere Geschichte. Beim klaren Pro würde auch gerne günstiger einkaufen, aber wie gesagt, da sehe ich es jetzt eigentlich noch nicht mal so notwendig, dass jetzt ein MacBook Pro 16 Zoll ein Tausender günstiger wird. Würde mich als normaler Anwender sehr freuen, weil dann wäre das ein Gerät, was definitiv auf jeden Fall auf einmal leistbarer würde. Aber im Prinzip ist das mehr so ein Haben-Wollen und ja nicht unbedingt so mein Zielgruppengerät. Ja.
Das ist richtig.
Nice to have, ja, aber...
Ja. Das stimmt. Gut.
So, ja, also, was sie gezeigt hatten für Big Sur. Sie hatten ja hier Safari nochmal gezeigt, wobei als Chrome-Nutzer... Klar, gerade in Bezug auf Privacy etc. und auch hier die neuen Tabs, die sie gezeigt haben und hier und da und die Extensions und Ding. Nett, ja, muss man sich mal angucken, wenn es soweit ist, aber ich nutze seit langer Zeit Chrome bei mir auf macOS. Von daher müsste man mal gucken, ja, weil man hört ja immer Chrome, gerade auf mobilen Rechnern ist ein bisschen problematisch, was Leistung bzw. Akkuleistung betrifft. Habe ich mit dem Mac Mini jetzt sehr weniger das Problem. Müsste man sich definitiv nochmal angucken, wie ist das zum Beispiel dann bei einem mobilen Gerät unter Big Sur, ja, mit Chrome auf ARM dann eventuell, ja, hat es dann noch so den Einfluss oder auch nicht. Aber da könnte man sich definitiv Safari nochmal angucken. Was sie auch gezeigt hatten, war das neue Messages, was ja jetzt auch in Catalyst-App ist und Feature-Gleichheit, glaube ich, mit der iOS-Version ja jetzt hat. Auch nochmal ganz nett, aber mein Gott, was das bisschen, was ich mit Messages mache, das geht ja über SMS-Schreiben im Prinzip auch nicht hinaus. Die ganzen Zusatzfeatures nutze ich ja selbst kaum. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass jetzt, wie gesagt, hier das von iOS zu macOS auf jeden Fall jetzt hier featuremäßig das Gleiche ist. Ja, wird auch langsam Zeit. Catalyst-App, ja. Ich bin mal gespannt, wenn die Transition komplett durchgezogen ist und die Intel-Unterstützung wegfällt. Ob das gut, dann das überhaupt noch
fertig
ist, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, aber vielleicht ist es sogar schon teilweise vorher so, dass je nachdem, auf welcher Prozessorarchitektur du das installiert, du auch gar keinen Catalyst mehr bekommst, sondern es da dann eine iOS-Version sein wird. Könnte ich mir bei Messages zum Beispiel sehr gut vorstellen.
Ja, das ist durchaus möglich.
Ja, und ja, ansonsten hatten sie, wie gesagt, Kontrollcenter etc. noch gezeigt. Wie schon erwähnt, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Bis auf das eine oder andere Icon. Okay, du hast ja jetzt auch dann hier Widgets, ja, jetzt auch im Kontrollcenter, soviel ich es gesehen hatte. Okay. Ja, muss man mal gucken, wie man es nutzt. Ich denke mal, im Homescreen von iOS macht es da ein bisschen mehr Sinn. Aber mein Gott, wenn es da ist, man muss es ja nicht unbedingt nutzen. Das ist genauso mit Widgets unter iOS. Ja. Sie sind da, aber du musst es ja nicht unbedingt. Es ändert sich ja für dich im Prinzip nichts. Du kannst das ja zusätzlich jetzt in Zukunft nutzen. Ja. Von daher.
Ja, sicherlich sind auch noch viele Dinge, die sich auch im Laufe der Zeit jetzt rauskristallisieren werden, was kommt auch in den kommenden Beta-Versionen. Und so richtig interessant wird es nach meiner Meinung dann, wenn die Public-Beta rauskommt. Da sieht man ja schon viel, viel mehr, in was für eine Richtung das Ganze geht. Und was man bisher gehört hat, soll es ja auch halbwegs stabil funktionieren, auch diese frühe Beta, auch wenn gewisse Dinge noch gar nicht so ihre Performance erreichen. Gerade, was ich gehört habe, dass der Safari noch gar nicht die Performance zeigt, die sie da angegeben haben, mit 50% schneller als Chrome. Das wird in der Beta so im Moment noch nicht erreicht. Aber es ist auch eine Beta.
Es ist eine, genau.
Genau.
Und die Frage ist, die 50% auf dem A12Z oder auf welchem Intel-Chip? Ja.
So sieht's aus. Ja. Aber vielleicht noch so ein paar Sachen, die sich erst in den letzten Tagen herauskristallisiert haben zu Big Sur. Was auch nochmal das Thema Sicherheit angeht oder das Thema Dichtmachen des Systems, da haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen. Bei Catalina ist es ja so, dass wir derzeit zwei verschiedene Partitionen haben. Einmal eine Systempartition, wo sich nur das Betriebssystem drauf befindet, und das ist eine Read-Only-Partition, und einmal die Datenpartition, wo ich halt das draufschmeiße, was der jeweilige User an Daten erstellt, wo auch die User-Verzeichnisse liegen etc. Das ist derzeit die aktuelle grundsätzliche größtmögliche Sicherheitsfunktion, die Apple dort derzeit eingebaut hat. Sie verkaufen das natürlich unter dem ganzen großen Überschrift der Sicherheit. Das ist ja auch faktisch so gegeben. Und bei Big Sur sieht es so aus, dass sie das Ganze noch etwas weiter schrauben. Nämlich, sie bauen eine SSV-Funktion ein. Das steht nicht für Sommerschlussverkauf. Nein, das steht für Signet System Volume. Und das sind signierte Dateien, oder die Dateien, die auf diesem System Volume liegen, sind signiert. Bedeutet als großen Vorteil, wenn jetzt bei einer Systemaktualisierung in irgendeiner Form was kaputt gehen sollte oder bei einer Manipulation, was bei einem abgedichteten Systemvolume, was schon schreibgeschützt ist, letztendlich kaum noch möglich ist, aber das wäre dann die zweite Sicherheitsstufe, hat man die Möglichkeit, per Snapshot auf eine alte Version zurückzugreifen, also auf die letzte Versionierung der signierten Datei. Und das ist letztendlich, dient letztendlich dazu nochmal, um das Ganze sicher zu machen. Also diese SSV-Geschichte ist nochmal der nächste Schritt, oder die nächste Sicherheitsstufe. Tja, prinzipiell schön, aber es gibt auch Schattenseiten. Muss man halt schauen, wie sich das Ganze dann letztendlich final anlässt und wie gut oder wie schlecht das funktioniert.
Hm.
Ja. So, und dann noch eine kleine Sache. Der Startton ist zurück. Also der Ton, den wir vor 3 Jahren abgeschafft bekommen haben. Da wurde gesagt, nee, Startton machen wir nicht mehr, diesen klassischen Mac-Ton. Aber man konnte ihn aber damals schon per Terminal-Befehl wieder reaktivieren. Also da gab es eine Menge Möglichkeiten, das Ganze wieder wieder zu aktivieren. Ist also von daher auch bei älteren Mac-Versionen nicht das Problem. Aber jetzt ist er serienmäßig wieder dabei und man kann das Ganze wieder im Retro-Feeling erklingen lassen. Des Weiteren ist noch ein Ton wieder aktualisiert worden oder zu einer Funktion hinzugefügt worden. Du hast ja diese Möglichkeit, wenn du bei iPadOS zum Beispiel das Netzteil dran steckst, gibt es einen akustischen Klang. Diesen akustischen Klang haben wir jetzt zum Beispiel auch bei Catalina. Wenn ich jetzt das USB-Netzteil dran stecke, klingelt das oder macht das MacBook den gleichen Klang. Das ist aber nur bisher USB-C vorbehalten gewesen. Bei älteren Macs ist das jetzt auch bei MagSafe möglich. Das heißt, wenn ich jetzt einen MagSafe-Adapter reinstecke, habe Big Sur installiert, gibt es auch einen Klang. Es sind so Kleinigkeiten, letztendlich unwichtig, aber Ding. Eine etwas größere Funktion, Time Machine ist jetzt APFS-kompatibel. Das heißt, ich kann auf externen Volumes, die auf APFS formatiert sind, auch sofort mein Time Machine-Backup machen. Vorher war es der Fall, habe ich ein externes APFS-Medium als Time Machine verwenden wollen, wurde das Ganze umformatiert. Und jetzt läuft auch Time Machine mit APFS-Support. Das hat ja auch lange genug gedauert.
Genau. Apropos Support, wir können nochmal den Link reinnehmen mit den unterstützten Systemen, wobei unsere Hörer wahrscheinlich eh schon gecheckt haben, ob ihre Systeme unterstützt sind. Also bei mir ist es so, keins bei mir im Haushalt, MacBook Air bzw. Mac Mini unterstützt noch Big Sur. Mhm. Auch da, da hat es glaube ich auch einen Link reingenommen jetzt in die Shownotes, gibt es ja schon Projekte, die dran arbeiten, das auf nicht unterstützten Systemen zum Laufen zu bringen. Ich hatte da die letzten Tage auch mir mal so 1-2 Sachen angeguckt, wobei da die Problematik war, dass teilweise Wi-Fi nicht unterstützt wird. Ich habe jetzt gesehen, bei deinem Link gibt es da anscheinend auch schon Erfolge mit Wi-Fi auf Systemen, die offiziell nicht unterstützt werden. Das ist auch schon mal ganz schön. Ich habe allerdings gesehen, dass zumindest mal bei dem einen Projekt oder bei der einen Seite, wo ich geguckt hatte wegen Kompatibilität, ist mein alter Mini nicht dabei. Der ist anscheinend wirklich zu alt, um das irgendwie noch zum Laufen zu kriegen. Aber es wird daran gearbeitet, inwieweit das natürlich sinnvoll ist, beziehungsweise future-proof, was Updates für Big Sur betrifft. Gerade wenn man jetzt die Beta-Schiene geht, ja. Es ist die Frage, es ist definitiv was für Bastler. Und wenn man noch ein Support-System hat, wo man es ausprobieren will, denke ich mal, ist das eine nette Sache. Ja, kann man dann, denke ich mal, schon tun. Wenn es der einzige Rechner wäre, den ich im Haus hätte, würde ich vielleicht die Finger davon lassen. Ja. Das wäre mir wahrscheinlich dann doch zu unsicher. Gerade selbst wenn ich eine Version zum Laufen kriege, wie sieht es dann bitte mit dem nächsten Update aus? Gerade jetzt, bis halt die Finale da ist. Ja. Oder der offizielle Release, nicht die Beta. Ja, das ist halt, muss man halt für sich entscheiden, aber ich würde es, denke ich mal, auf meinem einzigen System nicht ausprobieren.
Das würde ich genauso wenig tun, genauso würde ich auf meinem einzigen System keinen Hackintosh installieren. Hätte ich jetzt nur so ein einziges PC-System, obwohl da wäre das nicht so das Problem, klemmst genau. Du einfach eine andere SSD dran und da wäre das einfacher, bei so einem PC-System das anders zu lösen. Aber wie gesagt, ich habe da eine Anleitung gefunden, die auch im Moment so als die solideste und valideste Anleitung gehandelt wird. Das ist Parrot Geek. Wir verlinken das in den Shownotes und der hat sich also, oder die Seite Parrot Geek hat sich da so den Namen gemacht für die solideste Anleitung der Zeit und auch für die vernünftigste. Aber es ist eine Beta-Version und inwieweit Apple das noch modifiziert und weiterhin unterbindet, das wissen wir im Moment absolut nicht. Und von daher sehe ich das sowieso mit sehr gemischten Gefühlen. Und man weiß auch nicht, ob das auf der finalen Version, die letztendlich irgendwann ja rauskommen wird, so abzubilden ist wie auf den Beta-Versionen. Das ist auch die große Frage.
Genau, ja.
Beta ist nicht gleich final, aber das sollte ja logisch sein.
Genau. Gut.
Ich würde sagen, wir sind prinzipiell durch.
Achso, ich hätte auch noch eine Sache. Wir hatten ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und zwar hatte ich ja mal kurz erwähnt, so mein Verdacht, dass wir jetzt gerade auch mit Apple Silicon, mit Big Sur, also macOS 11, mit der Möglichkeit auf Apple Silicon und Big Sur iOS Apps aus dem Mac App Store zu laden und auszuführen, dass entgegen der Aussagen von Apple, ich denke mal, der Masterplan für die Zukunft doch so aussieht, beides zusammenzuführen, also iOS und macOS. Nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe von Big Sur, von Apple Silicon, von dem, was Apple in Demos gezeigt hat, was jetzt so teilweise auch in den einzelnen WWDC-Sessions durchgeklungen hat, bin ich davon überzeugt, dass langfristig ist drauf hinausläuft. Und das wahrscheinlich die Aussagen, die bis jetzt getätigt wurden von Apple in Bezug auf Weiterführen von macOS und iOS als separate Version, dass das so ein mittelfristiges Ding ist, dass aber langfristig das definitiv zusammenwachsen wird oder dass es eins draus werden wird. Und ich denke, wir haben da mit macOS 11 und Big Sur und gerade halt in Zukunft mit den ersten oder mit den zukünftigen Apple Silicon Geräten jetzt so den Anfang des Zeitraums, wo es dann nach und nach dann einfach sich weiter annähern wird und dann irgendwann in einem aufgehen wird. Ob das dann macOS sein wird, ob es iOS sein wird, ich würde eher davon ausgehen, dass es dann einen neuen Namen bekommt. Aber dass es letztendlich dann wieder auch was das System, was die Apps betrifft und auch was den Namen dann in Zukunft betrifft, eins sein wird. Wir haben ja eh sowieso unten drunter ist alles im Prinzip macOS. Ja, das war ja auch mit so der Punkt damals beim iPhone OS, ja beim ersten, wo sie ja das auch direkt gesagt haben und was ja auch wirklich dann sehr gehypt wurde beziehungsweise sehr bejubelt wurde damals, dass es halt macOS ist, ja, was drunter liegt. Und ich denke mal, dass es Full Circle gehen wird und dass es im Endeffekt oder am Ende auch eins sein wird. Auch offiziell, ja. Dass es dann wirklich eins sein wird und dass man, wie gesagt, den Code dann auch hier und da dann ausführen kann.
Ich glaube, das wird auch der lange Plan sein. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, wie sich das jetzt schon im Moment aufeinander bewegt, das Ganze, kann man das daraus schließen. Und das wird aber allerdings, denke ich, noch
das wird
fünf bis sieben Jahre dauern, schätze ich mal.
Das könnte auch länger dauern. Aber ich gehe davon aus, dass, wie gesagt, das auf jeden Fall so der Masterplan ist zum Ende hin. Ob das jetzt wirklich in Stein gemeißelt ist, könnte sein, dass es das noch nicht mal ist. Aber ich denke, dass die Idee, genauso wie damals, als man angefangen hat mit den ersten ARM-Chips mit der Entwicklung, wo die Idee da war, wenn die Power stimmt und wenn Intel uns irgendwo Probleme bereitet, sind wir dann soweit, den Umstieg zu machen. Ich denke mal, dass da auch im Hinterkopf irgendwo die Idee ist, wenn die Möglichkeit und die Technik und die Software einfach soweit ist, dass man das auch wieder in eins alles zusammenführt.
Ja, und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass das passieren wird und dass sie, je nachdem, wie dann auch in diesem Zeitraum oder in diesen langen Jahren der Weiterentwicklung der ganzen Geschichte auch die Hardware aussehen wird, dass sich dann einfach nur noch die jeweiligen Versionen auf die gewissen Bedürfnisse oder auf die gewisse Hardware anpasst. Ich meine, ein iPad hat wahrscheinlich dann auch ein ganz anderes Bedienkonzept als ein stationärer PC oder ein stationärer Mac und dass sie das Ganze dann auch nur noch individuell auf die Bedürfnisse der oder auf die Bedienungscharakteristik der jeweiligen Geräte anpasst sozusagen.
Die Frage ist doch auch, in 10 Jahren, sagen wir einfach mal so in den Raum rein, in 10 Jahren, wie sehen meine Geräte dann überhaupt noch aus? Welche UIs, Bedienelemente, Paradigmen haben sich denn durchgesetzt bis dahin? Mhm. Was wurde nur entwickelt? Wie entwickelt sich noch VR oder AR? Wird mein Telefon in Zukunft noch dieser Block sein oder ist es irgendwas, keine Ahnung, mit einem Rolldisplay, mit einem holographischen Display? Wird es sich verkleinern? Wo wird es hingehen? Ja, wird es das Gerät in der Hand, an der Hand, am Arm sein? Wird es woanders hin wechseln? Wie wird auch mein Computer zu Hause aussehen? Wird es wirklich von der Sprachsteuerung her noch mehr werden? Wird es den Fernseher in Zukunft noch so geben? Ja, wie wird da die Display-Technologie aussehen? Beziehungsweise welche Funktionen wird da mein Computer übernehmen? Das ist eine Entwicklung in den nächsten 10 Jahren, die muss man mal abwarten. Deswegen auch der PC in Zukunft aussehen, wenn es überhaupt noch einen gibt.
Ja, eben. Deswegen meinte ich ja, angepasst auf die jeweilige Bedienungscharakteristik des Endgerätes und dass der Unterbau gleich ist und das, was sie oben drauf klatschen, als UI, als Benutzerinterface, also Interaktionsinterface, ob das jetzt per Stimme funktioniert, per Gestensteuerung oder ich noch vor der Tastatur sitze, was auch immer, das wird sich zeigen. Und 10 Jahre ist eine verdammt lange Zeit in diesem Bereich, ganz klar.
Naja, und gerade auch bei den Faltdisplays, wir stehen ja erst am Anfang.
Ganz am Anfang.
Als Beispiel jetzt einfach mal. Ja, wie wird die nächsten 2-3 Jahre das iPhone aussehen? Welche Entwicklung macht die nächsten 2-3 Jahre das iPad und das iPad Pro durch? Selbst der iMac, wenn er umstellt auf ARM, ja, wie wird der iMac sich entwickeln? Und das jetzt erstmal die nächsten 2-3 Jahre. Wenn man das dann mal 5-10 Jahre, ja, das ist echt. Das wird noch ganz interessant. Ja. Vor allem, das ist auch ein Zeitraum, den wir noch erleben werden. Toi, toi, toi. Aber wir sind ja noch in einem Alter.
Sollte klappen.
Ja.
Also ich denke, die nächsten 2 Jahre werden ganz, ganz spannend werden, weil da werden wir sehr viel von Apple sehen, was die Umstellung betrifft. Ja. Und das werden die...
Gerade auch die ganzen Pro-Geräte, ja, da bin ich echt gespannt. Ja.
Und das werden wegweisende Jahre für Apple und da werden sie auch viel, viel neue Weichen stellen, die Zukunft für Apple bedeuten letztendlich. Und das ist, dieser Umstieg ist ein wahnsinniger Schritt für Apple. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Schritte, die sie jetzt eingeleitet haben. Das hatten sie, ja, wie gesagt, das letzte Mal beim Umstieg von PowerPC auf Intel. Und ich würde fast sagen, das ist auf dem gleichen Level oder genauso entscheidend.
Ja, ja. Gerade auch der ganze Smartphone-Markt, wie wird er sich jetzt noch weiterentwickeln, wenn man mal guckt, wie die letzten oder wie seit Beginn der Smartphone-Zeit sich ja parallel dazu gerade dieser ganze Pocket oder überhaupt der ganze Fotografie- und Kameramarkt entwickelt hat. Und wenn man jetzt mal guckt, die News, dass Olympus sich aus der Kameraproduktion verabschiedet und den Bereich verkaufen wird, alleine, wie wird sich dann jetzt auch da eventuell der Smartphone-Markt noch weiterentwickeln oder konsolidieren? Ja, wen wird es da in den nächsten 5 Jahren noch geben? Wenn auch Player wie Samsung, Huawei, Probleme haben, wenn OnePlus aus dem günstigeren Segment, in dem sie früher waren, mittlerweile auch in dem ja etwas höherpreisigen Segment angekommen sind. Ja, wie wird sich das alles noch entwickeln, wenn man mal guckt, wie was aus HTC wurde, aus HTC, ja, die ja eigentlich sehr interessante Geräte auf dem Markt hatten, ja, woher sie kamen und wohin sie gegangen sind, ja.
Und ich habe ein HTC One gehabt und ich war sehr begeistert von dem Gerät damals.
HTC hatte ich mehrere Geräte und vor allem die haben ja auch für viele produziert. Und hatten sehr spannende, auch eigene Geräte und haben da versucht, Fuß zu fassen, waren eine Zeit lang sehr, also für ihren Bereich sehr erfolgreich. Was ist aus denen geworden? Ja. Was wird aus OnePlus? Smartwatch? Mhm. Was wird sich da alles noch verändern? Pebble, ja, hatte einen super Einstieg, hatte wirklich sehr gute Zeiten oder sehr gute Jahre und weg sind sie, ja. Oder weg waren sie auf einmal. Was passiert, wie heißt die Actionkamera nochmal?
GoPro.
Was wird aus der GoPro in Zukunft? Mhm. Wie wird sich der Markt noch entwickeln?
Ja, GoPro geht es ja auch nicht so prickelnd. Ja. Wir haben ja auch massive Probleme, was die Absätze angeht der jeweiligen Kameras. Da gibt es auch massive Einschnitte. Und der Ausflug in die Drohnenwelt ist ja auch gescheitert bei GoPro. Ja, da haben sie auch massive Probleme gehabt. Und das ließ sich auch sehr gut an. Das war nach meiner Meinung eines der ernsthaftesten Konkurrenten zu DJI und sagen wir es mal ganz offen, DJI ist im Moment, es gibt zwar eine Menge Drohnenhersteller neben DJI, aber das ist alles bedeutungslos. Die haben sich fast einen eigenen Markt geschaffen und eine Quasi-Marke oder einen Quasi-Standard gegründet. Egal wo du hinguckst, die meisten setzen auf DJI bis in den Prosumer-Bereich rein. Im absoluten High-End-Bereich gibt es andere Marken, die da besser aufgestellt sind. Das sind aber auch andere Anwendungsbereiche.
Genau, vor allem da gibt es, was es da an Custom-Lösungen dann auch gibt.
Genau.
Ja, das ist ja unglaublich.
Aber das geht ja noch mehr in diese Industriegeschichten rein und in ganz andere Bereiche. Da sind dann auch ganz andere Anforderungen gefragt. Aber in dem normalen Bereich bis Prosumer-Bereich ist DJI ein Standard. Das ist so.
Die haben es geschafft, sich da vernünftig zu positionieren und den Markt für sich im Prinzip einzunehmen. Es gibt da noch ein paar andere Player. Gerade im günstigeren Segment hast du da ja schon die ein oder andere Alternative. Aber wenn man sich auch mal so im Bekanntenkreis umhört oder da das Thema aufkommt, alles, was diesen Bereich an Drohne betrifft, für den man sich interessiert oder wo man sich mal schlau gemacht hat, hörst du sehr, sehr oft DJI. Gerade die Mavic oder so, ja.
Die Mavic Mini zum Beispiel, diese geniale Geschichte mit diesen 249 Gramm ohne diese Versicherungspflicht und so weiter. Da haben sie ein geniales Produkt rausgebracht, was auch den Einsteiger anspricht. Und ich höre jetzt DJI von Leuten, die wenig Technik erfahren sind, aber die kennen die Marke DJI. Mhm. Also man sieht, die haben irgendwas richtig gemacht mit ihrem Portfolio und mit so, wie sie aufgestellt sind. Aber okay, das ist jetzt auch wieder Abschweifen auf ganz anderen
Bereich. Und auch ohne Sponsored, ja. Das nochmal da, so, ja.
Ja. Ich glaube, wir sollten uns einen Sponsor als Bank suchen oder so. So ein Banksponsor, das wäre doch mal was. Gut, aber zum Schluss möchte ich noch auf einen Artikel hinweisen. Den möchte ich jetzt hier nicht komplett durchgehen, weil das sprengt unsere Zeit, weil wir sind doch schon fortgeschritten unterwegs, zeittechnisch. Es gab ein Interview eines ehemaligen Intel-Ingenieurs, der maßgeblich auch an der Entwicklung von einigen Prozessoren beteiligt war. Der war bis vor 3 Jahren noch bei Intel tätig. Und das ist ein ganz interessantes Interview, gerade im Hinblick auf die Trennung von Apple oder dass sich Apple von Intel getrennt hat. Da gab es auch einen sehr entscheidenden Punkt, der jetzt wahrscheinlich nicht hauptausschlaggebend war, weil, wie wir auch gerade uns beide mühselig erarbeitet haben, sind wir der Meinung, dass diese Entscheidung von Intel wegzugehen schon jahrelang Stück für Stück vorangetrieben worden ist und von daher ist diese Skylake-Geschichte, die in diesem Interview angeführt wird, auf keines auf keines, nach meiner Meinung kein entscheidender Punkt gewesen, sondern nur ein kleines Quäntchen, der dann nochmals das Fass zum Überlaufen.
Ich wollte gerade sagen, das könnte der entscheidende Tropfen dann letztendlich gewesen sein.
Genau, so, also das Fass war schon sehr lange voll und wenn man sich die Historie anguckt, Apple hat ja schon immer Probleme mit Intel, Lieferschwierigkeiten etc. und so weiter und so fort und sie waren sich ja nie so richtig komplett grün, sage ich jetzt mal. Aber das Interview geht speziell auf diese Skylake-Geschichte ein, dass Skylake bei Intel ja auch ein sehr schwieriges Produkt war. Es gab massive Probleme. Es hatten auch andere Abnehmer. Dell zum Beispiel hatte auch Probleme mit den Skylake-Prozessoren. Und man konnte so ein paar Sachen rauslesen. Ein Punkt war zum Beispiel, dass Apple genauso viel Probleme gefunden hat an dieser Architektur als Intel selbst, nochmal obendrauf sozusagen. Also da gab es wirklich ein Füllhorn an Bugs. Und da gab es wirklich viele Eskalationen zwischen Apple und Intel in diesem Bereich. Und letztendlich könnte es der Funke gewesen sein, der das Strohfeuer so richtig zum Brennen gebracht hat oder das fast zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Metaphern benutzt, die so gängig sind. Und von daher würde ich sagen, sollte man sich diesen Artikel durchlesen, ist bei PC Games veröffentlicht worden. Auch eine sehr interessante Quelle oder ein sehr interessantes Ort, um es zu publizieren. Interessant. Allerdings muss man vielleicht auch dazu sagen, man weiß nicht, ob die beiden in positiver Stimmung auseinandergegangen sind, der Intel-Ingenieur und Intel selbst. Vielleicht ist auch so eine kleine Färbung noch so ein bisschen, naja, negativ reingefärbt und nicht alles so neutral von der Seite von dem Intel-Ingenieur, würde ich jetzt mal, man muss es vielleicht ein bisschen mit gesundem Menschenverstand lesen, sagen wir es mal ganz vorsichtig.
Ja.
Ja. Wie gesagt, wir packen den Link in die Shownotes. Gut. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch lange abschweifen und weiter über irgendwelche Drohnen sprechen, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich erst am Donnerstag.
Genau.
Okay, dann bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.